Ja, hoi miteinander. Wir sind zurück mit einem weiteren Festival-Special von Music & Beer. Eigentlich das zweite nach der Laura Bilgeri, die am FL1 live war. Man könnte auch sagen, das dritte, weil der Amik Gera haben wir auch schon da gehabt. Und er hat dann auch ein Festival gemacht. Und jetzt geht es heiß in die Phase mit dem Verdutt Sounds, der heute startet. Und darum haben wir uns ganz einen speziellen Gast eingeladen. Und wir gehen davon aus, dass wir heute so etwas wie einen Festival-Deep-Talk können machen können. Nämlich mit dem Pionier von den Festivals im Liechtenstein. Herzlich willkommen, Michael Gattenhof.
Hallo miteinander, danke vielmals für die Einladung.
Hallo Michael. Ja, wir haben jetzt einfach von dort entführt, dass wir heute noch bei uns im Podcast-Studio hin. Das sollte eigentlich ganz anders sein. Aber es ist eben in der Hochzeit. Dort wird die Braut ab und zu entführt und jetzt haben wir halt den Festivalorganisator zu uns ins Studio gelockt. Michael, bevor wir über dich reden, über deine Songs, hauptsächlich über deine Songs, weil über die könnte man wahrscheinlich 5 Podcasts machen, haben wir immer für einen Gast einen Song, wo der Daniel Zimmer mit der KI macht, aufgrund von den Antworten, die du uns gegeben hast.
Und vielleicht ein paar Sachen, die wir sonst noch wissen.
Ja gut, ja, man hat ja noch sonst noch ein bisschen
zwischen. Ich bin sehr gespannt.
Und ich würde sagen, wir lassen zuerst mal den Song ein. In ihrer Zeit kommen wir uns ein Bier schenken. Du bist ganz so lieb bei Cola, weil du hast es strenger als mir.
Jetzt noch, ja.
Jetzt noch. Wird sich noch ändern, gut. Und dann würde ich sagen, wir lassen ein. Mal schauen, was wir da über dich herausgefunden haben.
Michael Jager, 62. Der Groove bleibt jung, Soul und Funk in den Adern und der Bass macht Boom. Erst Manfred Manns Angel Station im Kassettenschacht. Genesis verkaufte England, Liebe zur Musik ultimativ entfacht. Peter Gabriel sein Star, Theater, Mut und Stil. Queen im Hallenstadion, pure Emotion, schon fast zu viel. Seitdem jagt er diesen Moment. Das Kribbeln den Klang mit Gattenhof als Management. Ein Leben lang. Die Residenz war gehackt. Damals Little Big One. Ewig Festival Pioneer. Alle Lichtenstein zwang. Heute war du Stars. Yeah, Summer in the City. Michaels Lebensfreude, wenn alle mitgehen. Michael Gattenhof, heute bei Music and Beer. Festival Deep Talk. Was gibt's Schönes hier?
Yeah.
Sein Lieblingskonzert, Prince, Magie in der Luft. Fangst du scharf, der ganze Saal steht, das Leben groovt. LP-Sammlung wie bei anderen Briefmarken im Schrank. Jede Platte eine Geschichte, Gott sei Dank. Hi-Fi-Freak mit feinem Ohr, jedes Kabel geprüft. Bis der Bass so sauber atmet, dass die Zimmerpflanze gruft. Little Big One Konzerte, Studio, Kulturmanagement. Er plant, er schiebt, er telefoniert und kennt das ganze Kulturregiment. Oh, Fado Sounds. Immer mitten im Geschehen. Er lebt dafür, dass Künstler glänzen und um die Menschen glücklich zu sehen. Die Residenz damals Little Big One. Ewig Festival Pioneer under the Lichtenstein Sun. Heute war du Sounds. Yeah, Summer in the City. Michaels Lebensfreude, wenn alle mitgehen. Hey, die Kultur. Geplant, verworfen, neu erwähnt. Michael Gattenhof, heute bei Music and Beer. Festival Deep Talk. Was gibt's Schöneres hier? Hey! Er sagt von sich, Prädikat, talentfrei. Charmant, aber nicht wahr. Menschen zu verbinden ist sein größtes Talent. Und das ist rar. Danke für alles bis hierhin, Michael. Und natürlich für den Besuch heute beim Music and Beer. Yeah!
Und da natürlich auch als Geschenk für dich
wow.
Der ganze Text.
Und der Song.
Und der Song als Ohrcode.
Ich bin gerührt. Also das ist nicht KI gesehen.
Nicht nur.
Und viel anders. Danke vielmals. Ich bin sehr, sehr gerührt.
Ja, ich glaube, es ist nicht so einfach. Die Songs macht immer der Daniel. Und er muss ja versuchen, das in 3 Minuten 30, 40 einzupacken. Und du hast so viel schon gemacht. Ganz viel, so wahrscheinlich in deinem Leben, wenn man nur Musik anschaut oder was du für die Musik oder für die Kultur gemacht hast. Und du gibst selber an deinem bevorzugten Musikstil Soul-Funk. Haben wir es da getroffen?
Ja, völlig. Völlig. Da ist der Max Mutzke offensichtlich noch kurz aufgeboten worden. Ja, und, also besser geht es nicht.
Und inhaltlich haben wir ganz viel gehört. Fangen wir mal ganz vorne an. Erste CD oder Kassette oder wahrscheinlich LP bei dir. Ja. Manfred Mann's Earth Band Angel Station.
Damals großer Fan von der wunderbaren Sendung Pop nach 8, Thomas Gottschalk.
Ja, ja.
Und so habe ich meine ersten Musikreferenzen irgendwo angefangen zu sammeln. Ich glaube, jeder Sonntagabend amerikanische Charts, englische Charts. Und das ist irgendwo damals noch nicht so verwerflich gewesen wie heute. weil es halt einfach, so hat einfach Musik der Weg, internationale Musik zu uns gefunden. Und gewisse Sachen haben mich einfach sofort angesprochen und dann bin ich meistens irgendwo in Versuche geführt worden. Sackgeld ist relativ begrenzt gewesen und habe dann irgendwo auf den nächsten vermeintlichen irgendwelchen geschenksorientierten Tag mich ausgerichtet mit meiner Mutter gesagt, da wäre dann noch etwas. Und sie ist dann voll verzweifelt zum Treff in die Herrengasse und hat der Heinz Mühle gefragt, ob es das denn auch gäbe. Und der hat den meisten oder sehr oft auch dann eben diese Fragen angeschaut, vor allem wenn dann so ein Chartstürmer aus Amerika auf der Liste gesehen und gesagt, hui, was haben denn Sie für einen komischen Sohn? Also er hätte den jetzt suchen müssen. Manfred Mann's Earth Band ist einfach so eine von meinen ersten Leidenschaften gewesen, weil ich einfach das Gefühl hatte, mir hat das Piano wahnsinnig gut gefallen, ich habe seine Stimme mögen es ist gut gemachter Rock'n'Roll gewesen.
Du bist völlig ohne Fehltritt gestartet in eigentlich deine Musikkarriere.
Die habe ich euch nicht
gesehen.
Natürlich, ich gebe es zu. Es hat ein Heintje gegeben, es hat ABBA gegeben, aber die tue ich ganz stark von mir weisen. Die tue ich eher in Familienbesitz verlagern.
Jetzt sind wir extrem, wie sagt man, erleichtert. Weil man denkt, ey, echt, und dann habe ich wirklich, ich tue es jetzt revealen, dann habe ich noch geschaut, wenn ich denn Angel Station rausgekommen, dann denk, echt, hat der Michael echt mit 17 oder 18 die erste Platte gehabt. Drum, aber das andere, da haben wir der Mantel des Schweigens
genau. Drüber.
Es hat jetzt auch keinen Eingang in den Song gefunden. Alles gut.
Das habe ich eben vermeiden wollen. Also die Peinlichkeiten habe ich außen vor lassen.
Tipptopp.
Ja, und dann ist ja Genesis ein grosses Thema und erster Lieblingsstar Peter Gabriel. Ja. Natürlich nehme ich an, nicht nur gesehen, sondern immer noch.
Ja. Wer eine von den ganz, ganz grossen Persönlichkeiten, die ich seit 30 Jahren versuche, irgendwann mal für ein Konzert gewinnen zu können und habe einen sehr guten Draht zu den verschiedenen Managements. Für mich der Künstler, der Popmusik eigentlich mit jedem Album wieder neu erfindet. Das ist irgendwo nie stehen geblieben, von schräg über Instrumentierung, über unglaubliche Chorus und Refrain. Einfach Songwriting, für mich etwas vom absolut Besten.
Über Jahrzehnte.
Ja.
Über Jahrzehnte, ja. Dann sind wir ja gespannt, ob du mal schaffst. Was du nur mal schaffst, ist dieses erste Konzert zu wiederholen, leider. Queen,
ja.
Ganz spannend. Wir haben jetzt doch schon ein paar Podcasts gehabt und Queen als erstes Konzert oder das prägendste kommt immer wieder. Ich habe es leider nie live gesehen.
Es ist ein reiner Zufall gewesen. Ein guter Freund hat gesagt, eben wir hätten noch Karten für Zürich und kommst mit. Und das ist jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick gewesen oder auf das erste Ohr. Es ist einfach gewesen, ja, halt einmal ein Konzert. Und mein Vater ist im Sessel gehockt und gesagt, wo gehst du? Konzert. Ui, also da ist dann eher schon eine gewisse Skepsis gewesen. Und ich bin dann irgendwo ein paar Stunden später zurückgekommen und bin völlig hin und weg gewesen und habe ihm erzählt, ich habe noch nie so etwas erlebt wie ein Künstler, notabene eben Freddie Mercury, wie er dieses Publikum dermaßen in Band gezogen hat. Natürlich, das sind das erste Mal, dass ich einfach irgendwo mehr als 100 Lichter gesehen habe in einer Bühne. Einfach bombast vom Allerstrübsten damals. Aber eben die Kombination aus Inszenierung, Selbstinszenierung, Persönlichkeit, natürlich einfach laut, Rock pur, aber die Kombination, die ist wirklich, dass die Botschaft, wie er es übergebracht hat und wie er angekommen ist, 79, 78, 79, das ist unglaublich gewesen.
Cool. Ist das der Moment gewesen, wo du gesehen hast, das will ich auch, Konzerte organisieren, oder gibt es einen Moment, oder wen hat es dir dort der Örmeli gezogen?
Der ursprüngliche Gedanke kommt dorthin, ist eigentlich ein reiner Gedanke gewesen, aus der gewissen Faulheit aus. Ich habe eigentlich Lehrer werden wollen und ich denke, die haben so viel Freizeit. Also ich will wirklich niemandem nachtreten, aber das ist mein damaliges Klischee gewesen. Dort müsste man noch daneben etwas machen können. Und nachdem ich schon mit der Jugendgruppe meine ersten relativ hilflosen Versuche unternommen habe, Alter von 18, 19 Konzertveranstaltungen, die sind dann meistens im Regen irgendwo untergegangen. Das hat mich immer wieder begleitet. Und die Hoffnung irgendwo, was mich einfach immer angetrieben hat, ist, es muss doch etwas geben. Eben, auf der einen Seite selber bin ich nicht wahnsinnig kreativ im Sinn von irgendwelchen musikalischen Darbietungen, aber es muss doch irgendetwas geben, wo vielleicht eben auch in der erweiterten Künstlerszene vielleicht eben der administrativ, organisatorisch, nennen wir es Managementfaktor, hinkommt. Ich habe immer davon geträumt, organisieren. Die Frage, die man mir oft als Kind gestellt hat, was willst du hören? Und dann habe ich gesagt, Bauarbeiter oder Manager. Und es ist dann in der zweiten Woche mit der Zeit. Weil für das erste Lied das Talent auch gefällt.
Ja, da darf ich vielleicht noch schnell einhaken. Wir haben es gehört, du siehst manchmal über die, ja, ich bin halt talentfrei, was ja wirklich eben nicht stimmt, sondern vielleicht einfach nicht das Talent jetzt bei Blockflöte ist dann nicht weitergegangen, nein, hast du so gesehen.
Yeah.
Und insofern immer einfach schon die Begeisterung für Musik, für Leute zusammenbringen, für das Konzertwesen. Ja. Und was wir dich nicht gefragt haben, aber das fragen wir jetzt, nicht das erste Konzert, wo du selber gegangen bist, sondern was ist das erste Konzert, wo du selber organisiert hast?
Also wir haben mit der Jugendgruppe Dresden am Samstag ein Open Air im Forst organisieren wollen und haben drei Bands organisiert und haben dann irgendwann am Morgen eine Bühne gebaut. Wir haben es durchgeführt. Jugendgruppe Kontrast Dresden, ich schätze jetzt mal irgendwo 1980, aufgrund von Regen, aber eigentlich aufgrund von völliger Fehlplanung, dass unsere Bühne nicht fertig war, ist vor allem hat unsere Bühne kein Dach. Sind wir dann in der Gemeinsaal Dresden, haben dann sehr viele Servela zu viel gehabt. Ich kann es auch nicht mehr genau sagen, wer es war. Es sind 3-4 Liechtensteiner Gruppen gewesen, 1980. Aber erst halbwegs gescheit Konzert. Ich habe diverse Veranstaltungen machen dürfen mit der Gastronomie. Das hat mal die Welle gegeben, 1992, 1994, wo es ein Trübli gegeben hat, wo es eine Linde gegeben hat, zentral. Und dort habe ich dann einfach sehr oft bin ich gebeten worden, ob ich nicht das quasi veranstalten
würde. Ja, okay. Cool.
Ja, so ist der Beruf entstanden. Du hast dann ganz viel gemacht, Little Big One, Verdutz Sound, Verdutz Classics und ganz viele Sachen, wo ich vielleicht gerne weiss oder wo man gerne mitbekommt, dass du wahrscheinlich im Hintergrund tätig bist und du hast es richtig gesehen, Daniel, am Anfang der Festivalpionier im Liechtenstein. Es hat einmal, ich habe in einem anderen Podcast schon mit dem Antoine Lemaire reden, ist ja auch ein Konzertveranstalter. Ja. Aber ich glaube, so im Liechtenstein, die grossen Sachen, bist du seit langem wieder der Erste, oder wahrscheinlich der Allererste, der das gemacht
hat. Ja, ich meine, was der Anton gemacht hat, zusammen mit dem Tommy Elber und den Eagle Production damals, Anfang 70er Jahren, das sind die Pioniere. Das, was, wo ich halt einfach vielleicht noch etwas, einen anderen Weg gewählt habe, mir hat einfach das Konzept im weitesten Sinn von einem Festival gereizt. Wobei man geht sehr fahrlässig mit dem Begriff um, was ist ein Festival? Es sind nicht einfach nur zwei, drei Konzerte, sondern es hat irgendwo, was mich fasziniert hat, ich habe das grosse Glück gehabt, ich bin sehr oft im Jazzfestival Montreux gesehen, habe eine lange Zeit in Großbritannien verbringen dürfen, unter anderem auch in Schottland, Edinburgh Festival, und das hat dann mich sehr stark geprägt, und irgendwann ist dann einfach der Impuls bei mir, hat sich verfestigt, ein Festival. Und das ist dann die Idee gewesen, wo ich damals für meine Diplomarbeit da, der Liechtenstein Festival, oder kurz live, wo sich dann eigentlich als Grundlage in der Theorie verfestigt hat, und aus dem ist dann das Little Big One entstanden.
Mhm. Okay. Wenn wir dort noch schnell bleiben, beim Festival Gedanken. Und du hast gesehen, das sind ja nicht einfach zwei, drei Konzerte. Was, wenn sie jetzt auf den Punkt bringen, Dej, oder vielleicht hast du so da in der Arbeit auf den Punkt gebracht, was ist denn das Festival anders als ein Konzert? Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig.
Für mich ist ein Festival sehr stark konzeptionell auf musikalische, künstlerische Wert und konzentrierte Kombination aus musikalischen Programmpunkten. Also sehr komplex ausgedrückt, auf einen Punkt gebracht, einfach, es muss zusammenpassen. Die Konzerte sollten, ich meinte, es muss irgendwo ein roter Faden gehen, ich meinte, dass es irgendwo fürs Publikum auch nachvollziehbar sein soll, dass irgendwo der rote Faden sich in einer Atmosphäre manifestiert. Mhm. Dass es irgendwo ein gesamtes emotionales Dach gibt. Das ist jetzt alles wahnsinnig philosophisch. ich sage einfach, Festival heißt für mich, es muss irgendwo eine Botschaft übrig kommen, dass das Publikum auch, wo hoffentlich beim Publikum ankommt, da fühle ich mich wohl.
Mhm. Mhm. Du der Aussage zustimmen, dass bei einem Festival man ja auch hergeht, weil man weiß, wie es ist, vom roten Faden, aber man auch etwas entdecken kann, was man vielleicht noch nicht kennt hätte.
Schön wäre es, ja.
Ja. Weil es passiert ja bei einem Konzert, wo du ein Ticket buchst, wenn ich weiß, ich gehe auf Zürich und Queen gelesen, geht es leider nicht mehr, aber und zahle das Geld, dann weiß ich, gehe jetzt Queen gelesen. Hoffentlich würde ich positiv überrascht, weil sie gut spielen, aber ich würde nicht positiv überrascht, dass ich eine Band sehe,
die ich kennst. Ja.
So, oder? Ja.
Ich sage darum, schön wäre es, es gibt sicherlich bei jeder Veranstaltung oder jedem Festival ein Stammpublikum, und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Vorbilder. Was wir sicherlich noch nicht hergebracht haben, das ist weder beim Little Big One gesehen noch beim Fadut Sounds, Publikum als Stammpublikum bezeichnen zu können, das ist das, wo wir wahrscheinlich einfach in sehr begrenztem Maß drum haben, weil sie wissen, was sie erwartet. Mhm. Aber am Schluss, und das ist halt einfach auch die relativ nüchterne Realität, am Schluss verkaufst du, und das, ich hasse das Wort, aber du verkaufst das Festival, die Tickets, wo es einfach braucht, nur mit dem Bekanntheitsgrad und der Beliebtheit von dem jeweiligen Künstler, Künstlerin.
Ja. Ist so, und am Schluss musst du Tickets verkaufen, um alles zu finanzieren, es nützt alles nicht.
Ja.
Man kann es nicht einfach so herschnitzen. Bevor wir jetzt dann in Kurve gehen, langsam zu deinen Songs, Frage noch. Ist ein Festival organisieren auch, hat so einen gewissen Egoismus, dass du sagen kannst, hey, wenn ich es organisiere, kann ich mir die Bands holen, die mir gefallen? Oder trennst du dich vollständig von deinem Geschmack und siehst, wie man sieht, man so schön der Wurm aus dem Fisch schmecken und nicht dem Angler? Wie gehst du dort damit um?
Am Anfang habe ich genau den Fehler gemacht und habe einfach wunderschöne Musik aneinander gereiht und gemeint, das gefällt den Leuten dann schon. Und das eine oder andere hat den Leuten gefallen, aber irgendwann habe ich eine ganz drastische Selbsterfahrung machen dürfen. Ich habe die Mädchen von meiner dann noch nicht Gattin, sondern zukünftiger Gattin kennengelernt, die mich ganz grossen Augen angeschaut haben auf meine verwerfliche Frage, wie gefällt es euch da? Und ich sagte, ja, es ist eigentlich schon schön, aber es ist nicht, halt nicht unsere Musik. Und ich habe dann einfach für mich ganz, ganz sehr, sehr massiv den Kippschalter umlegen müssen. Musik muss und hoffentlich darf, kann allen gefallen. Das heisst aber weg von meinem persönlicher Geschmack, es darf mir gefallen, aber es ist nicht das Kriterium. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich auch für mich nach wie vor in Anspruch nehmen, ich betone das einfach insofern gern, ich will nicht Hitparaden oder KI-Musik oder irgendwelche Trends immer als Maßstab nehmen wollen. Mein Ziel ist trotz allem, es soll natürlich sein, es soll einfach auch unserem Publikum, wir reden von einem regionalen, mittlerweile doch relativ weit überregionale Publikum, es soll gefallen. Mhm. Und es soll aber nicht nach dem gehen, was jetzt irgendwo alle unbedingt haben, wollen und wollen.
Also, wenn man zu dir als Verdutz Sounds kommt, hört man Musik, die dir gefällt, aber vielleicht nicht alles.
Ja.
Bei dem Podcast hört man Musik, die dich glücklich macht, ja, zum Beispiel. Mhm. Und die wird sagen, da kommen wir jetzt hin.
Und jetzt der Song, der dich glücklich macht. Und jetzt
Michael, welcher Song macht dich glücklich?
Das ist... Es gibt viele, aber der, den ich euch mitteilt habe, das mal ehrlich. Earth, Wind and Fire, September.
Wir hören gerade die.
Also gerne gern.
Ja, da geht es unten auf. Man kann nicht die Frage gerne stellen, die ich jetzt frage. Michael, warum macht dir der Song glücklich? Ist eine blöde Frage.
Ja.
Aber
im ersten Moment einfach. Ja. Es ist einfach das Laufen einfach kalt trocken an, jedes Mal. Und das ist für mich der Inbegriff von Soul. Ich hatte das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich einfach viel, viel Musik, viel Konzert erleben durfte und Musik einfach, ich habe es nicht gelernt, aber ich habe mit vielen Musikern über Musik reden können und auch ein bisschen eben als passiver Konsument einfach ein bisschen lernen dürfen, wie Musik funktioniert. Und das kombiniert mit dem, was es bei mir ein Gefühl auslöst, das ist einfach, ich finde es einfach eine wunderbar warme Schokisauce, wo irgendwo so langsam vom Coup Dänemark langsam ins Maul eintröpfelt. Einfach unglaublich, könnte auch Karamell sein, aber ich habe lieber Schoki. Es ist unglaublich, ich finde es zuckersüß, ganz, ganz hut nach am Kitsch und trotz allem, ja, es schafft es einfach genau der Form von Eleganz aufrechtzuerhalten. Es freut mich, es macht mich glücklich, einfach aus dem Grund, ich finde einfach, das ist Soul-Musik.
Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt ein Bild vor sich. Man muss so vielleicht das Video mal noch dazu schauen, das hat so psychedelische Effekte, genau so ein bisschen in den Farbtönen, wie du es beschrieben hast. wirklich wunderbar. Wie ist es gegangen, wenn man nicht im September, sondern im Juli 2015, wo ja Earth, Wind & Fire in Vaduz gespielt haben, bei eurem Festival oder bei deinem Festival. Sie haben es ja sicher gespielt. Geht ja gerne nicht. Und dann stehst du dort und dann gibt es den Coup Dänemark.
Ja, ja. Das sind dann die Momente, wo ich einfach alles rund um mich vergesse. Es ist dann einfach das Geniessen, dass die Riesen Freude, auf der anderen Seite eben, dass die Musiker, wo ich eben auch verehre und wo mir wahnsinnig viel bedeutet, dass sie da sind. Und vor allem, dass es halt auch irgendwo dann, wie dann eben das Publikum darauf reagiert, dass es einfach, dass es ankommt. Und bei mir eben genau die Gefühle, die ich versucht habe, relativ unbeholfen zu beschreiben, dass es eben der Funken überspringt.
Ich wollte dort noch bleiben. Ich finde, du hast es sehr blumig können beschreiben. Und ich habe jetzt gerade den Moment, wenn du dann wo auch immer stehst in dem Moment, sei es hinter der Bühne und ein bisschen vorher spänzlich oder vielleicht irgendwo eine gute Position hast zum Bühne und die Leute sehen. Und wenn wir sie auch schon im Song gehört haben über dich und auch in deiner Beschreibung und dann schaust du den Leuten ins Gesicht und nicht nur ins Gesicht, sondern du siehst die Leute vor der Bühne, die tanzen, die fröhlich sind, die glücklich sind. Beschreib uns das Gefühl, das dich dort glücklich macht, vielleicht ähnlich blumig, oder dort möchte ich gar nicht, was macht es mit Michael Gattenhoff?
Das ist bei jedem Konzert, wo, also grundsätzlich fast bei jedem Konzert, weil wenn es dann eben passiert, dann und das Publikum da ist und zum Glück kommt es in der Regel, ist es ja letztlich genau der erste Schritt ist da, die erste Erfolgsstufe. Aber das, was es tut, ist effektiv, ich versuche entweder ganz am Rand zu stehen oder irgendwo, wo ich ein bisschen das Publikum beobachten kann. Und vielleicht sind es ein paar hundert, vielleicht sind es ein paar tausend Leute, drüber schauen zu dürfen und sehen, wie die in die Gesichter hinschauen. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn sie in mein Gesicht hinschauen. Weil das ist einfach ein ganz intensives Gefühl von Glückseligkeit. Das soll jetzt nicht sehr überromantisch tönen, aber es ist es. Es ist Glück. Das Glücksgefühl, etwas machen zu dürfen, wo mich erfüllt und wo viel, viel wichtiger, wo offensichtlich andere Menschen aufreut und das ähnliche Gefühl offensichtlich einflößt und auslöst.
Mhm. Du hast jetzt mehrfach gesagt, über seien es 50, 100 oder ein paar hundert oder tausende. Natürlich, als Veranstalter hat man auch quasi irgendwo einen finanziellen Druck. Also man braucht ein paar, sonst ist es finanziell schwierig.
Ziemlich dumm, ja.
Ja. Natürlich. Nichtsdestotrotz, wenn wir es ausblenden könnten, mir hat einmal mein damaliger Klavierlehrer gesagt in Zürich, egal ob du vor drei Leuten oder vor 30 oder vor 300 spielst, du musst immer das Beste geben, weil eine drei, die da sind, eine sind da. Und ich glaube, das Gefühl und die Magie, die passiert zwischen Leuten, die Musik machen, denen, die es organisieren und denen, die zulassen, ist aus meiner Sicht, aber ich bin gespannt auf deine, nicht unbedingt der Grösse abhängig, sondern sind Intime, wo vielleicht manchmal im Grossen oder im Kleinen passiert, ist ja auch relevant. Oder siehst du, nein, also richtig geil finde ich schon, auch wenn es ein paar Tausend sind. Oder man macht es nicht für drei, ist mir klar.
Also ich habe einmal ein Konzept veranstaltet dürfen. Wir haben den extra Stack gezwungen dazu, der legendäre Intendant, dass er uns noch 12 Tickets verkauft, damit wir 12 Leute noch haben, damit wir es überhaupt durchführen können.
Damit wir ausverkauft sind?
Nein, damit 12 ist Minimum gesehen.
Okay. Ja.
Und das ist dann sehr ernüchternd. Ja. Und wir haben Konzerte erlebt im Tower, Gil Scott Heron, irgendwelche 30 Leute, Dr. John im Leuengarten, auch etwa 50 Leute. Das muss man aber ausblenden, da gebe ich euch vollkommen recht, das am Schluss. Aber was ich glaube einfach nicht zu unterschätzen ist einfach für mich schon das Gruppenerlebnis. Also die Dynamik, das auch wenn es vielleicht lästig ist, dass dann eben mir nochmal ansteht und allenfalls auch mit dem Ellbogen halbbart wieder Kontakt hergestellt wird. Nein, ich glaube, es ist das gruppendynamische Erlebnis, das Gemeinschaftserlebnis, ich glaube, das ist dann schon nochmal etwas, wo eben auch im Publikum sehr viel mehr auslöst. Weil wenn sich dann die Leute irgendwo über 10 Meter anschauen und gefällt es eben gefallen kommt ja auch dort her, sich bewegen, irgendwo, das auch kundtun, in welcher Form, ob das Singen ist, Klatschen, irgendwo. ein gewisses Gruppenerlebnis, oder nennen wir es vor allem auch irgendwo, dass das Gemeinschaftserlebnis, erst dann, glaube ich, dann ist unter Beweis erbracht, dass der Funken überspringt.
Dann hoffen wir auf ganz viel, dann ein Gruppenerlebnis die nächsten Tage sowieso. die Magie, die dann noch passiert. Wenn wir schnell nochmal zum Song zurückgehen, man fühlt den Song vor allem ja auch und er macht gute Stimmung. Der Text, ist er für dich bei so einem Song auch relevant oder du siehst, boah, über was singt er?
Er hat mich ertappt, ich lasse fast nie auf Text.
Okay. Ist ein super Stichwort, weil ich muss eine schnelle Geschichte erzählen. Zu dem, der Song ist ja von Morris White, vom Schlagzeuger und Gründer von Earth, Wind & Fire und von der Ellie Willis. Und sie ist eine ganz grossartige Songwriterin, ist oder Hall of Fame von der Songwriter, hat auch noch Boogie Night mit Earth, Wind & Fire geschrieben und für Beverly Hills Cop und für Friends. Und was weiß ich nicht was. Und es ist dokumentiert in einem Interview mit ihr, wo es um den Song geht, September, wo sie quasi einen Streit gehabt mit dem Morris White, weil er halt angefangen hat, das Body Raw singen. Und dann haben sie zu ihm gesagt, du, aber das ersetzen wir dann schon noch den richtigen Text. Und er so, nein. Also quasi. Und dann haben sie gesagt, ja, aber was, verdammt, was heißt denn Body Raw? Und dann hat er gesagt, das ist doch völlig egal. Und dann ist er zitiert, oder sie zitiert, sie hat da wirklich etwas gelernt über Songwriting und es sei, und ich muss es jetzt da aus meinen Notizen vorlesen, never let the lyric get in the way of the groove. Also darum, genau das, was du eigentlich siehst, ist nicht so wichtig, was man singt. Es kann auch einfach Body Wasi und dann läuft es. Und eine zweite lustige Geschichte zum Text ist, es heißt ja 21st of September mit dem Song und sie sei oft gefragt worden, warum, was ist am 21. September passiert? Und ihre Antwort ist, gar nichts. Es hat einfach 21, hat einfach besser gepasst als alle anderen Tage. Es reimt sich halt nicht so gut. Also so viel zu dem
Songwriting. Ist nicht so kompliziert.
Wenn ich noch ganz kurz einfach zumindest ergänzen darf, es gibt Musik, die einfach vom Rhythmus, vom gesamten Arrangement lebt. Und gibt natürlich gern zu, dass ich eben mit Musik verbindet mich einfach in erster Linie einfach der Rhythmus. Es bewegt mich, es berührt mich und es löst etwas aus in mir. Es gibt sehr wohl sehr tiefgründige und schöne Songs, wo vom Text und von der Verschmelzung von Text und Melodie leben, das geht dann sehr stark über, ob das jetzt ist reine Chanson-Metier geht, ist Singer-Songwriting, dort lasse ich tatsächlich dann schon etwas zu. Aber bei so etwas, da geht es mir einfach um das reine Buchgefühl, das, was du als Magie bezeichnest. Yeah.
Und ich glaube, das Schöne daran ist, wo es ja bewiesen wird, ist, der Peter Herbertsheimer hat ja mit seiner Big Band eine ganze CD gemacht, Bandfire, wo er noch Earth and Fire Songs interpretiert hat. Und das ist eine geniale CD. Und genau dort funktioniert es ja ohne Text.
Also, und ich meine, das sind letztlich auch die Wurzeln, die ich halt eben oben bei mir dann wieder ertappe, dass ich einfach unglaublich viel Glück habe, viele Konzerte lesen zu können und ich bin dann irgendwann einfach in die Londoner Jazz-Szene eintaucht und aus Jazz entsteht Soul, Funk, Blues, was immer und alles das ist für mich dann einfach wegbegleitend gesehen. Mhm.
Dann würde ich sagen, gehen wir von diesen Good Vibes und von dem Groove, aber jetzt zum vielleicht tiefgründigeren und gehen zu dem Song, wo die traurig macht.
The Song, der dich traurig macht.
Bei dem Song machen wir es immer so, wir reden gerne drüber. Wir lassen einfach zuerst einmal ein.
Rose and flows of angel hair,
and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels.
Und da wollen wir ausblenden.
The dizzy dancing whale that you feel.
Was macht der Song mit dir, Michael?
Er berührt mich unendlich. Ich bin nicht, nur so sicher, ob er mich so traurig macht. Er berührt mich einfach unendlich. Ich finde einfach die Stimme mit der Instrumentierung, mit den Streichern. Und da, man glaubt es fast nicht, der Text ist sehr, sehr, sehr stark, sehr, sehr kraftvoll. Ich habe heute selber ein bisschen recherchiert, das, was du vorher gemacht hast, was ich vorher auch tun sollte. Das ist wirklich, das berührt mich, er vereinnahmt mich, er bewegt mich. Es geht einfach um ein bisschen Leben reflektieren. Schöne Seite, schlechte Seite, Erfolg, Misserfolg, Ups and Downs, in die Zukunft schauen, in die Vergangenheit zurückschauen, Two Sides, einfach ein bisschen mit sich selbst kritisch auch, vielleicht ins Gericht gehen und auch rückblicken. Auf der anderen Seite ist es einfach musikalisch so etwas, was für mich halt wunderschön.
Ja, «Both Sides Now» von der Joni Mitchell, muss man vielleicht auch noch sagen, ist nämlich der Song, und wir haben die Version genommen, die sie nach einmal aufgenommen hat, mit einem Orchesterzimmer. Eine wunderbare Aufnahme, wo man vielleicht nachher noch kurz drauf gucken kann. Du siehst, da ist die Kombination aus Musik und Text entscheidend. Ja. Das ist alles von den Liedern, wo du auf
uns hörst. Es lebt unglaublich. Auch mit dieser unglaublichen Feinfühligkeit von dieser Stimme. Joni Mitchell ist eine von der ganz, ganz grossen amerikanischen Singer-Songwriterinnen, die mit ihrer einzig zarten Stimme eben auch sich so etwas von Feinfühlig eben in die Stimmung versetzt und das so etwas von unglaublich, für mich eben authentisch und glaubwürdig überbringt und eben mit dieser, mit dem Arrangement, so wie es eben ihr jetzt gespielt haben, das ist für mich dann halt auch einmalige Symbiose, wie eine Stimme eben in einem Klangmeer eben aufgehen kann und wirken kann.
Es ist so, wie gesagt, eine Aufnahme im Orchester, arrangiert von Vince Mendoza, der ein paar wunderbare andere Sachen auch noch gemacht hat, auch ein Grammy dafür gewonnen hat, für das Arrangement oder für die Arrangementarbeit, die er da gemacht hat. Lest jetzt du so Musik ganz bewusst auf, um dich in diese Stimmung zu bringen, oder lass ich, wenn in dieser Stimmung bist, die Musik, oder setzt du Musik ein, um dich beeinflussen, sozusagen?
Nein. Also es ist in der Regel ganz bewusst, ich möchte wieder mal eben ein Album durchlesen, bevor ich wieder aufstehen darf und die Seite kehren. Ich genieße das. Und das ist, für mich ist Musik lesen daheim, das ist eine richtige Leidenschaft. Aber das heisst, nicht irgendwo ein zufällig generierter eine Playlist, sondern es ist für mich einfach ein bewusster Schritt, aus dem Plattenregal einfach eine Platte rauszunehmen, herzuhocken und ganz, ganz bewusst abzutauchen. Das heisst, die 20 Minuten sind für mich wirklich auch ein Abschalten, aufgehen, aufleben in dem Klangteppich irgendwo, um mich neu irgendwo vielleicht zu erfinden oder mich wohlzufühlen. Letztlich vereinnahmt es mich dann wirklich, die 20 Minuten bin ich weg.
Mhm. Bist du denn weg in der Musik oder hast du denn auch Gedanken für etwas anderes? Oder kannst du dich denn wirklich in die Musik abtauchen?
Ich genieße es einfach. Natürlich kann ich irgendwelche sonstige Gedanken, aber es ist in erster Linie mal ein Gefühl ein Wohlgefühl, wo mich abtauchen lässt und wo mich einfach sehr, sehr positiv dann irgendwo wieder quasi auftauchen lässt.
Ja, und liebe Leute, ich glaube, das sollte man jedem mal empfehlen in der heutigen Zeit. Es ist ja der Vorteil, ein Vinyl, ich lasse auch ab und zu ein Vinyl, weil du kannst nicht für uns kippen und auch nicht zurück, sondern du lässt es so, wie es drauf ist und das musst du alle aufstehen.
Hinterlässt Schäden.
Ja, und es hat oft die Wärme vom Klang, also das kann man auch empfehlen, aber wenn man es nicht hat, lassen einfach mal ein CD oder ein gestreamtes Album so durch, wie es sich der Künstler überlegt hat. Er hat sich auch was dabei überlegt, meistens. Ja, die, ein Album haben.
Es ist ja genau das, was vielleicht der Kreisschluss, was ich vorher gesehen habe, Thema Festival. Irgendwo muss es eine gewisse Abgeschlossenheit, es muss irgendwo ineinander hingreifen, Zimmer passen. Und ein Album ist letztlich, früher hat es den Begriff von Konzeptalbum gegeben, das sind wirklich Werke gewesen, kleine Kleinode, kleine Juwelen, wo irgendwo zu einer Kette Zimmer gefügt worden sind und immer noch würden. Und das macht grossartige Musik aus, wenn das eben durch das der Funken überspringt.
Ja, und haben ganz viele auch so gesagt, wie du, das Lied ist über 1500 Mal gecovert worden. Oder Daniel hat es in seiner Playlist von einer Version von zwei norwegischen Sängerinnen.
Ja, ich muss jetzt gerade dazu sagen, also vielleicht schnell den Bogen machen. Wir haben vorher von dir gehört, wenn man zum Treffen ist, noch die Platte kaufen, was unsere Kinder mit dem Sackgeld nicht mehr kennen, weil man noch eine Spotify-Familie-Abo hat. Gibt es da nicht mehr. Dann haben wir vorher einen Song gehört, der gerne auf einem Album rausgekommen ist, September, ist nämlich noch als Single rausgekommen und dann auf einer Best-of. Also es hat es dort mal auch schon gegeben, dass es nicht eingepackt war. Und ich bin auf der Song, den habe ich schon seit Jahren in meiner Lieblingsdings drin und bis auf den Norwegen skandinavischer Trip gesehen, eine Musik, die dort am gelassen und hat dann zumal das quasi vorgeschlagen bekommen. Und zwar von der Unna Wilhelmsen und von der Eva Wels-Kram, wir haben es vorher schnell gelassen, ist ein Duett, wo unglaublich schön die zwei zusammen singen. Und jetzt bist du zu uns gekommen und hast uns das gelernt und dann denkst du, das kenne ich ja, aber ist doch gerne von Johnny Mitchell. Okay, so, also ich banause, so ist es halt. Aber so merkt man auch, man kann auch auf anderen Wegen dann zu wahnsinnig guter Musik finden. Genau. Und ich bin jetzt froh, hocken wir da, machen wir den Podcast und lernen.
Wir machen mal einen Charity-Marathon und lassen alle 1500 Cover von dem Lied, das es gibt, am Stock und sammeln dafür Geld für einen guten Zweck. Mal schauen, was uns noch in den Sinn kommt. Du bist natürlich herzlich eingeladen, beziehungsweise
du musst dann kommen. Ich mache mit, ja. Mitlaufen oder nur losen?
Nur losen. Nur losen. Hey, über den Song gibt es noch so viel zu sagen, wer der alles covered hat. Über Joni Mitchell sowieso 22.
Unbedingt losen. George Michael Version.
George Michael Version, ja, okay. Losen von dem Song. Joni Mitchell übrigens noch ganz spannend. Gute Kollegin oder Freundin von Neil Young, wo wir gerade auch hatten in einem Podcast, als Song und Kinderlähmung hatte, wie der Neil Young, und darum eine geschwächte linke Hand und hat mir also ganz viele Sachen anders greifen. Da käme jetzt der Gitarrist, wo zu sagen können, wo, glaube ich, Gitarre hat man anders stimmen, aber ich glaube,
komm, ich hau einen dazu aus. Ja, okay. Unter der Gitarrist ist es natürlich total verpönt, zum Gitarre verstimmen, außer das tiefe E weiter einstimmen zum richtigen Hardrock machen. Aber sie ist wirklich bekannt dafür, Joni Mitchell. Über 50 verschiedene quasi Stimmarten, also fast jedes Lied hat sie anders gestimmt, damit sie möglichst einfach die Griff. Und es macht natürlich schon etwas, dass du denn in ihrer Stimmung drin, die du dann hast auf der Gitarre, wirklich auch andere gehört und andere Sachen rausbringst aus der Gitarre. Also es ist natürlich schon ist ein Universum, das sie oft da hat. Und darum jeder, der das Gefühl hat, er muss Gitarre einfacher stimmen, man kann es machen und man kann auch dann sehr, sehr gute Musik machen.
Jetzt kann man dann diskutieren, wenn dann 1500 Cover jetzt für sie sagen.
Gehen wir weiter.
Und zwar haben wir jetzt ein Lied gehört, das glücklich macht, wenn ein Lied gehört, das die traurig macht, und jetzt sind wir gespannt auf das Lied.
Hol dir dein Herz auf und jetzt ein Hate-Song. Und jetzt ein Hate-Song.
Yeah, da sind wir wieder mit dem Jingle, wo wir immer am Headbanger sind ohne Haar. Also der Michael könnte natürlich noch mit.
Okay.
Michael, bei dem Song ist es immer so, du gibst uns drei Tipps. Wir probieren, den Song zu verraten, wo dir jetzt nicht vielleicht die Zornesröte ins Gesicht haben, aber was ist, kann man es bitte abschalten. Und wenn wir es herausfinden mit dir zusammen, dann hören wir noch eine Minute und dann gehen wir weiter. Aber jetzt fahren bitte deine drei Tipps.
Dein erster Tipp.
Schweiz.
Schweiz. Oh, Schweiz. Gut, okay. Es ist natürlich, da gibt es... Ja, warte jetzt mal, jetzt müssen wir mal überlegen, du wirst, ja okay, du wirst wahrscheinlich noch nicht eingeladen, hat es dir.
Nein.
Ja gut, okay.
Ja, sind wir gespannt, okay.
Ja, zweiter Brunner.
Graubünden.
Der Jimma mit Superschwitzer.
Nein.
Tidestones.
Nein.
Jetzt sage ich den Titel vom Lied. Graubünden, okay. Jetzt
gibt's nicht, oder, aber es ist ja mehr ein Barde. Der ist es unbündig.
Der Linard Bardil. Was ich nicht weiß, weiß meine Geiss. Okay, nein, und
nein, das sind ja gute Lieder.
Ja. Okay, gut. Also, wir brauchen einen zweiten ja, Tipp.
Nein, der dritte kommt jetzt schon. Er hat ja Schweiz, glaube ich, Bünden.
Also, Schweiz. Ah, okay. Ja, wow, okay. Ja.
Okay. Ich zweimal im Land gespielt, aber nicht bei mir.
Das gibt es ja nicht. Bündner zweimal im Land. Ich glaube, ich habe es im Kopf, aber es fällt mir nicht ein, es klingt jetzt so blöd.
Ja. Jetzt, ich kann jetzt nicht für den vierten Song, für vierten Tipp fragen. Also, neuere Generation, oder?
Es ist zum Glück ein paar Jahre her.
Hey, Michael, du hast es geschafft, dass der Peter und ich keine Chance haben, zum es rauszufinden. Was ist es?
Ich muss in erster Linie jetzt um gute Nerven bitten und vor allem auch die Leute, die der Song wahrscheinlich wahnsinnig mögen, mir verzeihen. Bombay Street 77,
okay.
I Love Lady Gaga, das ist, mir tut es wirklich leid, aber der Song ist einfach, ist jetzt nicht gerade der Hammer. Um nicht zu sagen, er ist gerade schlecht. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es nicht sagen wollen.
Für alle, die nicht wissen, wenn er tönt.
Und
natürlich da mögen oder nicht.
Ja.
Wir gehen jetzt eine Minute in der Song.
Sorry.
Und los geht's, Peter.
Da darf man auch reden, wenn man will.
Du bist selbst erklärend. Also, das sind sehr talentierte Musiker, zweifelsohne. Aber mit dem kann ich aber überhaupt nichts anfangen. Und, und das ist der effektiv einzige Grund, dass ich im Auto den Sender wechsle. Kannst du bitte hören?
Nein, gar nicht. Jetzt 35 Sekunden gesehen.
Ich meine, er ist schon hochwertig. Also.
Ja, er geht noch 15 Sekunden.
Ja, nein, es kommt einfach bei mir nicht an. Drum eben, subjektiv.
So, noch 5 Sekunden.
Ich sage
jetzt
noch
nichts. Jetzt sind wir echt grosszügig. Also wir gehen jetzt noch eine Minute wirklich raus.
Ich muss ja wirklich sagen, es gibt so Songs, wo man andere besingt, wo durchaus ein Potenzial hat. Oder? Also ich meine zum Beispiel der Adel Tawil, oder, mit, wo er die Songs alle einpackt. Oder auch wir beim letzten Podcast über Barbara Streisand. Aber ja, Michael, ich bin mit dir.
Schwierig.
Ja, also ich will jetzt da nicht wahnsinniger Sympathiebekundigen rausschinden. Ja. Es ist leider so und ich habe mich schwer getan. Ich hätte lieber, ganz im Ernst, ich habe wirklich eine Liste. Es gibt eine Wikipedia-Liste von den schlechtesten Songs.
Und dort hast du dich bedient.
Nein, aber nicht. Nein, ich denke, ich will ja da auch wieder ehrlich und authentisch sein. Ja. Aber eben, ich hoffe, dass sich niemand allzu sehr betupft und verletzt fühlt.
Nein, du, das ist ja schlussendlich ist das ja wirklich eine eigene Meinung, die darf man haben. Andere dürfen das wieder gut finden.
Wenn ich es auf Vinyl finde, Michael, ich würde es für dich kaufen.
Das bitte nicht. Und
ich glaube auch nicht, dass ich es bin.
Und ich kann auch garantieren, dass ich nicht die nächsten Jahre irgendwo bei einem Programm, glaube ich, prominent erscheinen würden.
In die Reiche rutschen irgendwo.
Das kann es mir nicht gehen.
Ist jetzt die Herausforderung. Als Management von 77 Bombay Street bringt
wenn
das
her. Wenn sie überhaupt da spielen, ich weiß es gerne. Ja, aber ja, ich bin da auch weit weg. Ich habe gemerkt, ja, und ich hätte logischerweise, was sie sind von Kur, aber ich hätte jetzt nicht den Damen verortet. Und ich glaube, wir schließen die Kategorie so ab, wie wir sie angefangen haben, schnell.
Genau.
Und gehen zu dem Song, wo die, also zu dem Lieblingssong.
Ja, dein Lieblingssong. Da machen wir es immer so. Du siehst uns zuerst einmal nur die Interpreten oder die Interpretinnen von dem Song. Dann gerne den Song, den lassen wir hin, reden wir darüber. Wer hat deinen Song gesungen oder gespielt?
Die Version, die ich besonders mag, ist die von Chaka Khan zusammen mit ihrer damaligen Band Rufus.
Dann schauen wir mal und hoffen, wir haben die richtige Version verwischt. Alle, die das hören, der Podcast denkt, wir sind völlige Musikhasser, weil wir immer Musik abschalten, wo gut ist. Das ist dein Lieblingslied Ain't Nobody von Chaka Khan und Rufus mit ihrer Band. Ja, ich frage es jetzt einfach, wieso ist das dein Lieblingslied?
Einmal gehört und nur mal los waren und über, ja, in dem Fall seit 45 Jahren bald. Wegbegleiter. Immer wieder da und einfach nicht typische schnulzige Soul, sondern kräftig mit Pep begleitete oder instrumentierte und arrangierte Soul mit vor allem mit, ja, ich finde raffiniert gemacht und ein Song, der zeitlos ist, wo ich immer hören kann und wo für mich irgendwo so quasi stellvertretend ist, was, das ist meine Musik.
Mhm. Also das definiert die Musikgeschmack, wenn du es zusammenfassen müsstest, ist es das Lied eigentlich, wo man sagen kann, wenn man das gehört hat, dann kennt man einen Großteil von deinem Musikgeschmack.
Ja.
Oder was du magst.
Es ist dann quasi einfach die die vereinfachte Formel.
Natürlich. Er ist sicher noch komplexer. Aber man hätte es ja fast ahnen können, weil du hast, bist im Interview gesehen, im Vater, ich glaube im März oder Anfang von dem Jahr, und auf dem Foto hast du eine Schallplatte. Und es ist die Schallplatte,
das ist der Sound
ist auf der Seite D. Habe ich gesehen, ja. Das ist ja ein Live-Album, aber ja. Das ist eine Studioversion.
Genau.
Gibt es auch keine Live-Version davon?
Gibt es, ja.
Gibt es?
Ja.
Aber die Studio-Version ist besser in dem Fall?
Nein, die Live-Version ist ein bisschen missglückt. Dort hat sich die Band ein bisschen überengagiert, würde ich mal sagen. Es ist dann einfach, das ist dann fast, es ist ähnlich schlimm gewesen, wie sie es von dort gespielt hat 1996. Weil dort haben wir sie gewinnen können. Hat aber zu dem Zeitpunkt keine Band gehabt und ich hoffe, ich greife jetzt nicht wahnsinnig vor oder ufere wieder mal aus. Sie ist mit einer Rockband gekommen, wo oder Bobby Kimble von Toto dabei war und Jack Bruce. Und die haben jetzt nicht unbedingt die Finesse gehabt, wie es tönen hätte sollen. Und so tönt die andere Live-Aufnahme auch.
Okay, ja. Eben, sie sind da gewesen, Chaka Khan, hast du können gewinnen da. Wie gesagt, du lässt jetzt lieber die Version in dem Fall, als sie dort als Rockerin ist, ist ja ein riesen Hit geschrieben. Ganz überraschend ist es nicht, wenn man das sagen, als vom Keyboarder unter anderem. Und Daniel, da bist doch du, hast da sicher wieder irgendwie...
Ich habe nur einfach schmunzeln müssen, weil du siehst, sie ist mit einer Rockband und es hat nicht so tönt. Spannend ist da, wenn man da den Anfang lässt, oder die Synthi-Sounds, inklusive am Bass, bin ich überzeugt, dass es auch ein richtiger ist. Und auch die grooviger Geschichte. Es ist nämlich so, dass 1983 die Platte im November rausgekommen ist und 1983 im März oder April Yamaha der DX7 rausgebracht hat. Also so das ikonischste Synthi, wo es halt gibt, wo man haben müssen, wo nachher der PCH 15 Jahre lang ziemlich viel Platten prägt haben.
So, ja.
Und in dem Studio haben sie noch sicher gehabt. ich habe es nie können wirklich verifizieren, aber die Sounds sind so typisch. Und da hat der Keyboarder sich echt vorausgehabt, aber eben nicht über vorausgehabt, sondern einfach gesagt, was geht, wenn man ein geiler Keyboarder mit einem geilen Instrument ist und dann kann man dann Songs machen. Dann braucht man einen Schlagzeuger und eine gute Sängerin und einen Gitarrist, der ganz wenig macht, aber er ist extrem cool und dann bist du botzt und gestrahlt.
Das ist ja ihre erfolgreichste Zeit eigentlich gesetzt, immer mit Rufus, oder?
Nein,
kann man sagen.
Könnte es halt noch ein bisschen. Vita.
Ja.
Nein, ich bin zufällig in Großbritannien gesehen. 1984 ist das I Feel For You rausgekommen. Das ist eine Coverversion von Prince. Und das Album ist dann eigentlich der richtig kommerzielle Durchbruch gewesen. Und das, was nachher gekommen ist, ist dann mit der Zeit oben drauf abgeflacht. Aber das effektive kommerzielle Highlight oder die erfolgreichsten Jahre sind sehr richtig Mitte 80er Jahre gewesen.
Ja, sie hat ja nicht um so das CH Grammys gewonnen. Unter anderem auch portiert worden vom Stevie Wonder, was nicht unbedingt schlecht ist, was einem passieren kann, wo man aber wahrscheinlich sehr viel dafür können muss, dass es passiert. Also mir hat er jetzt noch nie angerufen, ob ich auch will. Eben, wie du gesehen hast, I Feel For You von Prince, dort auch Gastmusiker Stevie Wonder gesehen.
Ja.
Und dann auch bei uns gespielt, dank dir. Und es gibt noch einen Zusammenhang, den ich recherchiert habe. Hat 1977 auf dem Album Don Juan's Reckless Daughter mitgesungen von der Joni Mitchell.
Oh, gut recherchiert.
Wenn es stimmt, ich habe versucht zu verifizieren, es sollte stimmen, hätten wir da also so gerne noch einen Konnex gefunden zwischen deinem traurigen Lied und zwischen deinem Lieblingslied.
Wunderschön.
Aber ich habe ehrlich gesagt nicht ich gelost, da müssten wir mal noch ich lesen in das. Ist ein grosser Erfolg gewesen und es ist dann nochmal ein grosser Erfolg geworden. Der Song 2015 hat der Felix Jähn, hat er den noch gecovert, zusammen mit der Jasmine Thompson und Summerhit 2015 war. Gibt es auch nochmal? Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Nein,
kennst du nicht.
Spieser, danke.
Ja?
Zwiesersee, danke.
Zwiesersee, danke, ja. Zwiesersee, finde ich nur Zwieser wahrscheinlich. Wahrscheinlich der Hawk Wolinski auch, wo es
geschrieben hat. Ja, cool.
Ja, also Hörempfehlung, lass nicht. In welcher Version auch immer, oder?
Würde ich sagen.
Ja,
Ich glaube, Daniel.
Ja, wir sind schon wieder
durch.
Wir sind schon wieder durch.
Haben wir wirklich keine Zeit mehr?
Ja, aber hättest du noch etwas?
Also Chaka Khan ist in der Meyerhof-Bar gewesen.
Ja.
Und Bobby Kimball hat das Keyboard auf dem Hotelzimmer geholt und sie haben das in der Meyerhof-Bar unserer kleinen Gruppe von Gästen während dem Aufbau vom Little Big One zum Besten gegeben.
Der Song.
Ja.
Und das Problem ist, 1996 hat man noch keine Handys gehabt, um es zu filmen. Gibt es trotzdem eine Aufnahme?
Nein, aber der ganz warme Druck von der Chaka Khan, wo etwas kräftig gebaut war, in ihre Partie unter dem Gesicht, weil sie offensichtlich sehr gefallen mir gefunden hat, ist unwiederbringlich.
Und mit dem Moment von Magie. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass es Momente gibt im Leben, wo man nicht filmt. Und es gibt vor allem Momente, wo man heute filmt und nie mehr anschaut auf dem Handy. Und darum vielleicht auch jetzt für die nächsten Tage am Verdut Sounds, lass das Handy einfach einmal in der Hosentasche geniessen. Der Moment geniessen, die Live-Stimmung, losen zu. Schauen die Leute um euch herum an, wie sie erfreut sind, schauen die Leute auf der Bühne an. Und wenn es irgendwo schaffen, zum der Michael im Nanecker sehen am Verdut Sounds, dann schauen ihm uns Gesicht. Und vielleicht sagen wir auch einfach zu einem Danke, Michael, für alles, was du gemacht hast, für Kultur bei uns im Land, weil es da mehr oben sagen, danke viel mal. Du bist für uns ein Festival-Pionier und ein Pionier in Kultur-Thema. Wir sind super dankbar, dass du heute bei uns gewesen bist, dass du deine Musik mit uns geteilt hast in dem Format, wo so ist, wie es ist.
Ja.
Es ist ein bisschen eng, das muss man immer alles ein bisschen hinbringen. Und das Festival-Special ist noch einmal ein spezielles Format von unserem Podcast. Das ist die zweite Ausgabe gewesen, die letzte für den Sommer. Wir machen das ja noch nebenher. Noch nicht hauptberuflich.
Ja, auch nicht.
Sind aber froh, dass unsere Gäste, wenn wir sie fragen, dann zu uns kommen. Danke vielmals, Michael.
Danke
wir schauen in die Zukunft, nämlich es geht dann schon noch live weiter und zwar mit normalen Podcasts natürlich sowieso, die wir alle Monate bringen. Und dann aber auch am 17. September live auf der Bühne Neutrik und das Brauhaus präsentieren. Music and Beer live on stage mit dem Peter Beck. Mit dem
Daniel Riesch.
Ja, ich komme auch.
Ja.
Und ich darf auch dabei sein, hat man gesehen. Und als Gast haben wir den Michel Erismann. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir ganz viele Gäste haben, denn im Brauhaus, weitere Infos bringen wir dann auf allen Kanälen, wo wir halt so sind. Und damit viel Spaß an Verdut Sounds, viel Spaß an allen anderen Festivals und Live-Konzerten. Keine Musik, genießen Musik und einen schönen Sommer.
Ciao.